Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Wie hängt zum Beispiel BPMN und Petri-Netze zusammen?
Ein kurzer Disclaimer. Ein Petri-Netz ist eine grafische Darstellung von Prozesszuständen in Form von Knoten und Kanten.
Schloss Dachstuhl Advanced Kurs on Petri-Netzen.
Das ist so geil. Das ist wie so eine geheime akademische Organisation.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Wir sind wieder da, die Prozessphilosophen mit unseren Special-Folgen. Wir haben den Markt gescreent, wir haben alle Unis uns angeschaut und wir haben uns die Mühe gemacht, die besten Professoren für euch auszusuchen. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, einem sehr mathisch-nahen Gast. Vielleicht wird jemand gleich die Brücke verstehen und sich auch ja den Spaß haben in den nächsten zwei Episoden. Mathisch, ich würde sagen, du bist mittlerweile Profi im Vorstellen. Let's go.
Danke, Daniel. Also, passt mal auf, wir haben euch etwas Spezielles mitgebracht. Wir haben Professoren aus Deutschland, wir haben deutschsprachige Professoren und jetzt haben wir hier einen Professor, Ex-Professor oder er kann das dann korrigieren, weil ich immer wieder auch etwas falsch erzähle. Aber das Besondere ist, er kommt aus meinem Heimatland, er war sehr lange in Deutschland, er war dann wieder in meinem Heimatland oder ist er auch da. Und für mich ganz besonders, und deswegen freue ich mich, er vertritt in der BPM-Welt die Methodik von Petri-Netzen und darauf freue ich mich extrem. Gabriel, kannst du dich bitte vorstellen?
Ja, okay, danke, Matthias, danke Daniel, sehr, sehr nett von euch, dass ich bin eingeladen zu so schöne Sache wie diese Podcast. Weil normalerweise hat man die Podcasts über ganz andere Themen und nicht so über Geschäftsprozesse. Das heißt, sehr, sehr gute Sache, meine ich. Ja, als du gesagt hattest, ich komme aus der Slowakei. Hier habe ich studiert und als meine Diplom, aber das war vor 35 Jahren oder so. Oder fast. Nein. Angefangen habe ich 1988.
Und so alt siehst du nicht aus. Ich habe gerade überlegt, 35 Jahre.
Und 1993 habe ich mein Diplom gemacht. Und die Diplomarbeit war über Petri-Netzen. Das heißt, so bin ich zum Petri-Netzen gekommen. Und dann habe ich studiert weiter. Wollte ich meinen Doktortitel haben. Habe ich angefangen zu suchen, was heißt das eigentlich, Petri-Netze, oder warum ist das, wer war der Petri? Und dann habe ich festgestellt, dass da war ein deutscher Forscher, sehr lange Zeit in Bonn tätig. Voller Name ist Karl Adam Petri. Und er hat die Petri-Netze eigentlich als Schüler erfunden oder ja, die Frage ist, ob die Sachen existiert selber oder jemand muss die Sachen selber erfunden. Aber egal, er hat die benutzt, die chemische Reaktionen in Schule zu modellieren und zu besser verstehen. Das heißt, er hat sie gar nicht entwickelt für die Informatik oder ja Geschäftsprozesse oder was Ähnliches, aber die Prozesse zu modellieren, ja, chemische Prozesse oder chemische Reaktionen sind auch Prozesse. Und später hat er Informatik studiert und glaube 1961 oder 62 hat er seine Diss geschrieben, die genaue Titel vielleicht erinnern, aber es war Kommunikationen mit Automaten. Das heißt, er hat gar nicht Begriff Petri-Netze benutzt, sicherlich nicht nach seinem Namen, aber erst später, und das ist auch zum diese Sache, ob man Sachen selber entwickelt oder nur sät, irgendwie in 70er Jahre oder Mittel 70er Jahre haben die amerikanischen Forscher am MIT sogenannte Vector Addition Systems oder Vektor addierende Systeme studiert und irgendwie haben zum diese Diss von Karl Adam Petri haben die dies gefunden und übersetzt in Englisch, haben festgestellt, dass es eigentlich die gleiche Sache ist. Mhm. Und die Amerikaner haben das Petri-Netz genannt. Weil die haben gedacht, okay, Mann, wir haben gedacht, dass wir etwas Neues gemacht haben, aber es ist schon über 10 Jahre alt. Das heißt, deswegen ist es besser, wenn wir das nach dem richtigen Erfinder Karl Adam Petri nennen. Und in diesem Weg war das populär oder ist es populär geworden, in akademisches Bild zu beschreiben, sogenannte nebenläufige Prozesse. Das heißt, weil bis den Zeitpunkt hat man die Sachen mehr oder weniger als eine Maschine und sequenziell beschrieben. Weil man hat einen Prozessor im Computer und alle Programme sind eigentlich sequenzielle Folge von Befehlen, die Variablen ändern. Aber er hat sich Gedanken gemacht, und was, wenn da verschiedene Aktoren sind? Was, wenn da verschiedene Prozessoren oder mehrere, wenn da Netze von Prozessoren sind und jede macht was? Ja, das heißt, nicht nur ein einziger Aktor, der, wie in sequenziell in Rechner, ein Prozessor macht, was man ihm sagt, aber mehrere, die miteinander kommunizieren. Deswegen war auch der Titel Kommunikation mit Automaten. Das heißt, mehrere Automaten, die kommunizieren. Und ich glaube, das war dann sehr populär in der akademischen Welt in Deutschland in 70er, 80er Jahre und auch in sozusagen Forschung international. Und wenn ich die Diplomarbeit gemacht habe, dann war Deutschland sozusagen das stärkste Forschungsland in dem Thema von nebenläufigen Systemen oder parallele Systeme, wo man sozusagen mehrere Aktoren hat. Und die Petri-Netzen, die hat man benutzt in verschiedene Bereiche. Das heißt, damals hat man nicht so viel über Geschäftsprozesse gesprochen. Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, null, ja, sagt man einfach. Das heißt, die Anwendungsbereiche waren zum Beispiel Steuerungstechnik oder Produktionsanlagen, wobei man hat auch Prozesse, aber Produktionsprozesse und nicht Geschäftsprozesse in Automatisierungstechnik. Und natürlich in Informatik, aber auch in Hardwareentwicklung. Das heißt, Design von Hardware, von Chips und Circuits.
Da kommen wir dann noch später dazu, weil der Daniel tatsächlich für so eine Firma gearbeitet hat. Also das kann man dann später andocken.
Super. Das heißt, habe ich angefangen Doktorstudium und dann bin ich erst nach Dänemark gegangen, weil Dänemark war damals ganz stark in Forschung über Petri-Netze. Das war Professor Kurt Jensen, der hat sogenannte farbige Petri-Netze gemacht, die ganz, oder nicht ganz viel, aber relativ beste Erfolg hatten in Anwendungen von verschiedenen Klassen von Petri-Netzen, weil das ist ganze sozusagen Familie von Modellierungssprachen. Und dann bin ich da gegangen, dann habe ich mich kennengelernt mit vielen Professoren, die über Petri-Netzen gearbeitet hatten. Und in Deutschland war jede 10 Jahre oder plus minus jede 10 Jahre sogenannte Advanced-Kurs von Petri-Netzen. In Deutschland, es gibt viele die Akademiker, die in Informatik arbeiten, die wissen das. Es gibt sogenannte Schloss-Dagstuhl-Schulungszentrum, wo verschiedene Informatik-Veranstaltungen...
Schloss-Dagstuhl?
Es ist echt ein Schloss, ein richtiges, echtes Schloss, die an ein Schulungszentrum umgebaut ist. Und da organisiert man die verschiedenen Summer Schools oder verschiedene Veranstaltungen in Informatik.
Das klingt wie so ein Codewort für andere Sachen.
Und stell sich vor, das war kurz nach dem Mauerfall. Und das war 1996 und ich habe mich angemeldet. Ich habe meinen Vater damals in Slowakei, war nicht so viel Geld, war noch Deutschmark. Deutschmark war vielleicht, ich weiß nicht, 22 slowakische Kronen. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, okay, Mann, man muss das Teilnehmergebühr zahlen, kannst du mir helfen? weil ich war so arme Doktorand sozusagen. Und dann habe ich teilgenommen an dem Schloss Dachstuhl Advanced Kurs on Petri Netzen.
Das ist so geil. Das ist wie so eine geheime akademische Organisation.
Mann, es ist nicht nur über Petrinetze, das ist allgemein über Informatik. Verschiedene. Ihr könnt nachforschen, Schloss Dachstuhl.
Ich bin sehr gespannt, ob wir noch jemanden finden, der das auch kennt oder ja, quasi ja, dieses Codewort benutzt.
Ich glaube, alle Prof, die etwas mit Petrinetze oder auch BPM haben, kennen Schloss Dachstuhl und die Veranstaltungen dort. Cool. Ja, und Karl Adam Petri war auch dort als sozusagen Special Guest, ja, einen Vortrag zu machen. Er war lebendig damals noch.
Aber eine blöde Frage. Ja? Gibt es in der Forschung oder auch insgesamt, gibt es irgendwas Krasseres oder gibt es eine größere Honorierung, dass man irgendwas erfindet und das wird nach einem selber benannt? Wenn ich mir das jetzt so überlege, ne, es gibt in der Physik, hört man das öfters, dass quasi Einheiten oder physikalische Effekte danach quasi benannt werden. Aber dass man das wirklich schafft, eine Methodik zu entwickeln, die nach einem selber benannt wird, wow.
Und ich glaube, dass es eine super Sache ist. Und ich bin, ja, wenn wir gesprochen haben mit Matusz früher über, warum benutzt man die Petrinetze nicht so viel und die Deutschland ist wahrscheinlich die stärkste Land in sozusagen B2B-Prozesssoftware. Ja, ob es klassische Modelle, ob es IDS-Share zum Beispiel war damals als Pionier oder ob jetzt Celonis für Process Mining und so weiter. Das heißt, Deutschland ist sehr, oder SAP, Deutschland ist sehr stark in B2B, in Prozess, BPM-Software. Und die Frage ist, warum die nicht so, die sind, glaube ich, nicht genug stolz auf den Karl Adam Petri.
Ja? So, aber pass mal auf, jetzt warst du in diesen geheimen Organisation, in Schloss
Dachstuhl.
Wie war der, genau, du kannst gerne dann weitermachen, weil ich gehe davon aus, dass du danach nach Deutschland umgestiegen bist. Wie war der Petri?
Ist so, das war klasse, weil dann waren das war 2 Wochen Summer School, etwa 50 bis 70 Doktoranden von der ganzen Welt und etwa 20 Professoren, die Vorträge machen, jede über seine wissenschaftlichen Ergebnisse. Und dann versuchen natürlich die Doktoranden auch eigene Forschung vorzustellen zu den Profs. Und da war ein Professor aus Tschechei, der hat mir geholfen, hat gesagt, okay, wir haben Spaziergang gemacht und habe ihm gesagt, das ist meine Forschung, das mache ich. Ich habe etwas über Invarianten und algebraische Beschreibung von Petrinetzen gemacht, sehr theoretische Sache, weil ich sozusagen auch ein bisschen diskrete Mathematik studiert habe. Ich war nicht so reine Informatik, ich war echt so Theoretiker, würde ich sagen. Da hat mir gesagt, ja, in Dänemark, dann haben die eine Gruppe, dann ist eine PhD-Schule, heißt BRICS, nicht BRICS, wie jetzt diese Länder, aber damals war das BRICS als Basic Research in Computer Science. So hat mir gesagt, und ich kenne den Direktor, der macht hier ein paar Vorträge und du kannst ihm seine Sachen vorstellen. Dann sind wir irgendwie in einen Turm gegangen, echt in dieses Schloss, in einen Turm, ja, ganz oben, so klein Raum mit Tafel und so weiter. Und der Professor hat sich eine Flasche Wein gebracht, hat gesessen, hat gesagt, okay, du hast eine halbe Stunde mir was erzählen, was du als Forschung machst. Dann habe ich erzählt, er hat gesagt, okay, super, du hast mich überzeugt, ich lade dich ein für diese PhD-Schule in Aarhus, in Dänemark, so du kannst kommen.
Das heißt, warte, welche Sprache hast du damals benutzt?
Englisch. Das ist,
das wäre das Nächste, weil es war, also Deutsch war damals, würde ich sagen, in Slowakei nicht so beliebt.
Ich konnte gar nicht Deutsch sprechen. Ich habe sozusagen vielleicht ein paar Wochen Kurs gemacht in Deutsch. Das ist komisch, weil Bratislava eigentlich in Deutsch, Bratislava ist Pressburg. Ja. Matusz kennt das. Es ist am Grenze zwischen Österreich und Slowakei. Und viele Leute hier sprechen flüssig, oder ältere Leute sprechen flüssig Deutsch. Aber ich konnte nicht, weil wir waren die die Kinder, die in kommunistischen Zeiten aufgewachsen sind, ja.
Dafür könntest du aber Russisch, oder?
Russisch, ja.
Mathe gibt auch noch bis heute. Also,
du musst dich nicht verstecken. Ich musste Abitur in Russisch machen. Das war schrecklich.
Okay, und dann warst du eingeladen zu dieser BRICS-Schule.
Ja, ja, genau. Dann bin ich dort gegangen, dann habe ich mein Disk geschrieben und bin ich zurück nach Hause gekommen, nach Bratislava. Und in diesem Lehrstuhl habe ich mich mit Professor Jörg Desel kennengelernt, weil er hat was Ähnliches gemacht. Und er hat mir auch einige Unterstützungsbriefe dann für die Stelle in Dänemark geschrieben. Und dann habe ich habe etwas in mein Disk gemacht, was auch die Leute in Berlin, am Technischen Universität Berlin, in dieser Gruppe von Professor Hartmut Erich gemacht haben. Und die hatten ein DFG-Projekt genannt Forschergruppe, Petrines Forschergruppe. Das war der Name von Projekt. Und ich habe irgendwann, glaube ich, das war 99 oder 98, 99, am Weihnachten habe ich in irgendein Paper von dieser Gruppe einen Fehler gefunden. Da habe ich gesagt, okay, das ist ja ein Fehler. Und ich habe, ja, als junger Student habe ich geschrieben, das war ein Fehler und so sollte das sein. Hier ist ein Gegenbeispiel. Und in einer Woche, es war schon E-Mail damals, hey, eine Woche später habe ich ein E-Mail gekriegt, okay, du hast recht, das war ein Fehler. Die haben am Webseite dann irgendwie Ankündigung gemacht, dass in diesem Paper ist Fehler. Gabriel Juhas aus Bratislava hat das gefunden, waren sehr nett und haben mich eingeladen. Und ich kann mich erinnern, bis heute, 23. Januar 1999, kam ich nach Berlin, so als eingeladener Vortrag zu machen an Technische Universität, wo habe ich einfach über diese Fehler erzählt und wie soll man das korrigieren. Nachdem sind wir, glaube ich, essen gegangen mit dem Professor Hartmut Erich und der hat mir die Stelle angeboten. So, und dann, ich kann mich bis heute erinnern, dann irgendwie habe ich die Stifte und wollte ich was schreiben. Weil irgendwie kam die Frage, ob etwas endlich oder unendlich sein sollte. Ich wollte schreiben auf Tafel, dass hier sollte das endlich sein und hier unendlich zu erklären. Und dann alle Leute, nein, 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 nein. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, wo ich kenne mein Ding. Und dann habe ich angefangen, am Wand zu schreiben. Also da war die Overhead-Folien, weißt du, dann
so.
Das heißt, die haben nicht Nein geschrien, dass ich Fehler habe, aber die haben Nein geschrien, dass ich es sollte nicht am Wand schreiben. Dann haben sie mir genannt, dass ich der erste Graffiti in
du hast dich quasi direkt Wand verewigt.
Institut. Hast du das auch unterschrieben? Also, weißt du, so Berechnung und dann so bei ja, Gabriel Lühaus.
Ich habe geschrieben Feinit oder so, Feinit. Und wenn ich angefangen habe, habe ich gemerkt, dass das irgendwie, dass es ein Wand ist. Das waren diese Overhead-Projectors.
Ja,
ja. Gut. Und ich sollte am Folie schreiben, aber ich war sehr in Rausch und dann habe ich geschrieben. Und dann sind wir Abendessen gegangen und er hat mir Stelle angeboten.
Mhm. Damit du die Wand quasi reparieren kannst nächstes Mal.
Ich glaube, ab 1. März, dann bin ich nach Berlin umgezogen und dann habe ich das Ergebnis als Paper akzeptiert, als wissenschaftliche Paper akzeptiert in Petrin-Konferenz. Das war damals in Williamsburg in Vereinigten Staaten und dann hat man meine deutsche Tour angefangen. Und später, der Professor hat ein größeres Projekt, damals war das sogenannte Schwerpunktprogramm, DFG-Schwerpunktprogramm, Deutsche Forschungsgemeinschaft-Schwerpunktprogramm, wo mehrere Teilprojekte in dem großen Projekt waren. Er war also sozusagen so Dachstruktur. Mhm. Ein großes Projekt mit mehreren Teilprojekten. Und eine von den Teilprojekten war geleitet bei Professor Jörg Desel. Das war der gleiche Mensch, der mich unterstützt hatte und hat mit mir sozusagen viel gesprochen in diesem Dachstuhl-Seminar, in dieses Schloss. Ja. Ein Tag, ich war in Berlin und irgendein Tag hat er mir angerufen und hat mir gesagt, ja, Gabriel, du solltest nach Karlsruhe kommen, weil ich habe hier ein Teilprojekt. Also wir können gemeinsam forschen. Und ich habe gesagt, ja, ich muss fragen meinen damaligen Boss, Professor Hartmut Erik, ob ich darf. Also, ja, was hast du gedacht, was habe ich letzte zwei Stunden gemacht? Ich habe telefoniert, alles ist abgesprochen, du solltest noch kommen. Ja, dann kam ich nach Karlsruhe und es war witzig, weil damals haben wir entdeckt, vielleicht kennt ihr Buch von Joseph Heller, Kopf 22. Hm. Es ist über etwas über Deadlocks. Ja? Mhm. Damals war das so, man konnte Aufenthaltserlaubnis kriegen, nur wenn man Arbeitsvertrag unterschrieben hat.
Ja.
Aber für Arbeitsvertrag zu unterschreiben als Ausländer, muss man Aufenthaltserlaubnis haben. Das heißt, die Sachen, die nicht gehen, sozusagen. Und dann hat der Professor Dessel gesagt, okay, dann wohnst du bei mir. Wir machen das so, wir gehen in die Behörden und sagen, okay, hier unterschreibe ich, dass du wohnst bei mir und gleichzeitig ich als dein Prof unterschreibe deinen Arbeitsvertrag und alles ist erledigt. Mhm. Und dann kam ich nach Karlsruhe und später hat der Professor Ruf C4, damals waren die Professuren oder die Stellen C1, C2, C3, C4. Heutzutage in Deutschland sind, glaube ich, W1, W2, W3. Ja, das heißt, ich kenne immer noch diese deutsche Stufen. Jungs, Beamterstellen sind einfach gute Sache. Der hatte so Full-Professor-Ruf an Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt gekriegt, so haben wir uns umgezogen. Für mich war es das gut, weil Karlsruhe war viel weiter, wenn ich nach Breslau fahren wollte. Und Ingolstadt war relativ nah. Ja.
Cool.
Ja.
Wie lange warst du in Deutschland dann?
7 Jahre.
Okay.
Und dann bist du zurück. Plus ein Jahr, nachdem ich zurück nach Hause kam, noch ein Jahr habe ich Vorlesungen gemacht. Aber dann habe ich schon gelebt zu Hause in Slowakei und habe ich nur Vorlesungen, bin ich hin und zurück jede Woche gefahren. Ein Jahr.
Und dann bist du nach Slowakei gekommen, auf die Universität in Breslau?
2006. Und noch bis 2007 habe ich noch die Vorlesungen in Deutschland gemacht. Und 2007 bin ich Prodekan geworden am Slowakischen Technischen Uni. Und dann habe ich keine Zeit mehr gehabt. Es war viel Arbeit.
Wie viele Forschende oder auch quasi Doktoranden gab es in dem Bereich Petri-Netze?
Das kann man nicht so sagen, weil als Hauptbereich, es gibt eigentlich nicht, dass es Hauptbereich ist, aber viele verschiedene Doktoranden von vielen verschiedenen Bereichen benutzen die Petri-Netze als sozusagen Tool, als Werkzeug, etwas zu beschreiben, ja, als Modellierungssprache. Das heißt, eine Sache ist, Forschung über neue Ergebnisse im Petri-Netz-Bereich zu machen. Das ist eine, ich weiß nicht, wie viele PhD-Studierenden, aber es gibt eine Konferenz, die jedes Jahr stattfindet, und Proceeding oder Buch, ja. Und diese Konferenz ist in Lecture Notes in Computer Science. Das ist sozusagen eine Serie von Springer Verlag. Und die Community hat, oder die Konferenz hat Steering Committee. Und es gibt auch ein Zeitschrift, der auch als Subserie von dieser LNCS, Lecture in Computer Science, ist, heißt Transaction on Petrinet. Aber viele Leute, die in BPM arbeiten, haben die Petrinetze benutzt in verschiedene Art und Weise. Ja. Zum Beispiel, wenn man, ich kann mich erinnern, damals, also 20 Jahre zurück, war Beeple sehr populär, dieses große Execution Language. Und der war, viel Arbeit hat Professor Frank Lehmann über Beeple gemacht, der ist jetzt, glaube ich, in Stuttgart. Damals war er in IBM Research Labs in Zürich. Und die haben auch sozusagen Single Entry, Single Exit, so CC Workflow Graph benutzt, was eigentlich die Petrinetze waren. Oder Workflow Netze, wenn man kennt die Workflow Netze von Will van der Aals, ein sehr bekannter Prof in, aus Holland, jetzt in RWTH Aachen. Dass die Workflow-Netze, die er sozusagen gebracht hatte in dem Bereich, sind auch spezielle Subklasse von Petrinetzen.
Jetzt damit wir das verstehen, weil sagen wir so, in meinem Studium habe ich Petrinetze gesehen in Informatik, nicht in irgendeine Zusammenarbeit mit BPM. Dann sagen wir so, dann ich habe Mathematik Informatik studiert. Und deswegen war das halt so quasi ein Teil, ne, und hast gesehen, war schön. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht unbedingt gewusst, wozu man das nutzt. Es war halt einfach eine Vorlesung und ich musste lernen, wie man die halt zusammenbringt, aber der Zweck war mir halt damals noch nicht klar. Ich habe dann angefangen, als Programmierer zu arbeiten. Irgendwie bin ich zu BPM gekommen und ich glaube, vor ein paar Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, sagst du dann, ja, das BPM und Petrinetze, das hängt zusammen, so. Wie hängt das zusammen? Wie hängt zum Beispiel BPMN und Petrinetze oder die andere Notation und Petrinetze zusammen?
Ja, wie du gesagt hattest, das zum Beispiel, wenn du eine Modellierungssprache nimmst, die im Anwendungsbereich benutzt ist, wie BPMN, das normalerweise die hat Syntax sehr gut definiert, sehr exakt, was syntaktisch ein BPMN-Diagramm ist und was nicht. Aber wenn über Semantik geht, das heißt, was heißt das? Wie soll man das verhalten? Und die Semantik braucht man, wenn man das implementieren will und wenn man der Bild, sozusagen der Modell, in zwei verschiedene Werkzeuge gleich verhalten, die sollten sich gleich verhalten, wenn man die BPMN als Grundlage, zum Beispiel als Modellierungssprache, für Implementierung benutzen will. Dann braucht man Semantik, dann braucht man formale Beschreibung. Dann braucht man entweder, dann braucht man sozusagen mathematisch exakte Formalismus, indem man BPMN übersetzen kann. Ja, das heißt, die Petrinetze benutzt man in oder die Petrinetze benutzt man in Bezug zum BPMN als sozusagen formale Beschreibung des Verhaltens im akademischen Bereich. Das heißt, wenn man versucht zu beschreiben, formal, exakt, was sollte das Prozess sich verhalten, dann benutzt man sehr offen Petrinetze im akademischen Bereich. Zum Beispiel sehr gute Beschreibung ist der Professor Matthias Weske hat sehr gute, schöne Videos und Vorlesungen darüber gemacht. Er ist Professor am Hasso-Plattner-Institut. Hasso-Plattner ist einer der Gründer von SAP. Er hat sein Institut oder nach ihm genanntes Institut in Potsdam, als sozusagen Teil von Potsdamer Uni, Hasso-Plattner-Institut, und der Matthias Weske ist Professor für Prozesse oder Prozessforschung an dem Institut. Und die haben sozusagen sehr viel Forschung über BPMN gemacht und auch ein sehr bekannte sozusagen Firma oder Werkzeug die man benutzen kann. Signavio, vielleicht kennt.
Ja, Signavio. Das kennen wir.
Das ist die Erfolgsgeschichte in Deutschland. Ja,
ja, genau. Das ist eine von, und zum Beispiel der Matthias Weske, der war Prof und hat seine 4 Studenten oder 5 und erst haben sie die erste Version von Signavio oder sozusagen die das war erst eine akademische Version an der Uni und dann haben die den Startup gemacht. Und später, jetzt hat das der Startup SAP gekauft. Das heißt, das war eigentlich für mich, für Netgrief, wenn wir dazu kommen, dass ich dann auch von der Uni weggegangen bin und hat angefangen, eine Startup zu gründen, der Petrinet zu benutzen als Modellierungssprache. Das war ein Vorbild von mir.
Mhm. Und zum Beispiel. Die Signavio-Leute.
Ja, Signavio-Leute. Und Matthias.
Aber ich glaube, die können Vorbild für alle sein. Weil ich glaube, jede Startup in Deutschland würde gerne das Gleiche machen.
Ja, ja. Und ja, und der Matthias hat sehr gute Vorlesungen an diese HPI, Hasselblatt-Institut-Seite, können sich seine Kurse über BPMN und Prozessmodellierung sehen. Und eine von diesen Vorlesungen ist über Übersetzung von BPMN zu Petri-Netzen. Und wenn man das übersetzt, man kann nicht nur sozusagen verharten exakt beschreiben, das kann gut dienen für die Implementierungsleute, die sozusagen Werkzeuge machen, die BPMN implementieren sein sollte, wie Camunda zum Beispiel. Aber man kann auch verifizieren. Mhm. Ja, man kann beweisen, dass zum Beispiel keine Deadlocks in dem Modell sind oder zum Beispiel ja natürliche Sachen, wenn man XOR split und dann end-join hat, dann ist das irgendwie wahrscheinlich Deadlock drin. Aber man kann das formal analysieren, auch für größere sozusagen BPMN-Modelle. Und andere Sache ist zum Beispiel, Process Mining. Ja, Process Mining ist heutzutage sehr, sehr großes Thema. Ja, vielleicht 10, 15 Jahre zurück war das nicht so. Aber das eigentlich Process Mining, das muss man sagen, das Will van der Aas, Professor Will van der Aas, der hat eigentlich das ganze Thema am Welt gebracht und war in Lage, das durchsetzen in Anwendungen, als ein Gartner hat das, diese Quadrant und so weiter. Das heißt, Process Mining, das vor vielleicht 10, 15 Jahren so irgendwie am Rand ein Forschungsthema war, jetzt ist sehr großes Thema in Anwendungen in Firmen. Und in Process Mining, die meistens Algorithmen waren über Petri-Netzen gemacht.
Ja, wow.
Da war so in akademischer Bereich so Synthesis von Petri-Netzen, von Abläufen. Das heißt, man hat sozusagen beobachtet die Schaltfolgen, was schaltet, was passiert sozusagen, welche Aktivität, in welcher Reihenfolge. Und man versucht davon generieren ein Petri-Net. Ja, und wenn diese Petri-Net irgendwie eine spezielle Eigenschaft hat, das kann man die Petri-Net als BPMN darstellen, sozusagen. Das heißt, man hat Abläufe, beobachtet genug lang, was passiert und klickt und macht sogenannte Process Discovery und hat man ein Modell von einem Prozess. Ja, so hat das angefangen. Später ist es natürlich so, wenn ich schon einige Prozesse habe, will ich wissen, welche Verhalten sehr oft passiert, welche ganz selten. Ich kann viele verschiedene Modelle synthetisieren oder meinen von meinen Logs sozusagen. Cool. Das heißt, und im akademischen Bereich, das ist sozusagen für viele Leute klar oder nachlängen, dass die Petri-Netze dienen als Semantik für BPM oder als sozusagen die Sachen zu beschreiben. Ja? Und es funktioniert relativ einfach. Man hat sozusagen ein Konstrukt in BPMN wie XOR-Split oder N-Split und übersetzt in ein Klein-Petri-Net.
Ja? Und dann kannst du quasi eine formale Prüfung machen.
Ja, genau.
Okay. Daniel, deine Frage. Weil ich habe Frage, wenn du noch überlegst.
Ich habe jetzt Angst, ob die blöd wirkt, aber also kurz vielleicht nochmal zum Verständnis und glaube vielen, die nicht ganz so technisch sind, wie auch ihr zum Beispiel, ihr beide. ist dahingehend Petri-Netze und BBMN quasi als Methodik sich ergänzend, also sie helfen miteinander, statt, wie es jetzt bei vielen anderen Sachen ist, dass es entweder oder ist? Also, dass man quasi mit...
Für mich, die Petri-Netze und BBMN sind gar nicht in Konkurrent.
Okay, genau, sie sind ergänzend und man kann quasi zusammen mehr erreichen.
Für mich ist das ganz andere Ebene, das heißt, wie ich gesagt habe, für mich, es ist wie Programmiersprachen. Das heißt, man hat Maschinencode und dann hat man eine Abstrahierung gemacht und hat man Assembler.
Mhm. Ja,
und okay. Wenn man eine Abstrahierung macht, dann hat man zum Beispiel Sprache C. Mhm. Oder noch eine Abstrahierung C++ oder Java. Ja? Das heißt, für mich ist das so, dass die Petri-Netze sie sozusagen, wenn man sich eine Brücke vorstellt, und auf einer Seite ist der Rechner, ja, und auf anderer Seite sind Leute, dann hier sind die Programmiersprachen.
Also auf der Rechnerseite.
Und auf anderer Seite sind Modellierungssprachen.
Ja.
Ja? Die Businessleute modellieren, die Programmierer programmieren, ja. Und die beide Seiten wollen, oder die Businessleute wollen eigentlich den Rechner sagen, was er machen sollte. Das erst modellieren die und so weiter. Das heißt, die sind an dieser Brücke die Nachbarn. Das heißt, IBMN ist für mich mehr für die Leute, die Geschäftsprozesse modellieren. Und man kann die dann übersetzen in etwas, was ausführbar ist. Mhm. Und ich kann auch, Petri-Netze sind nicht kompliziert zu verstehen.
Ja? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Ansichtssache.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, jeder, der, also ich fand das gerade spannend für jeden, der zuhört, gerade wenn man das jetzt nicht bildlich vor dem Kopf hat. Habe ich mir in der ersten Sekunde, ich habe gerade nebenbei noch ein bisschen gegoogelt, man stellt sich das, glaube ich, leichter vor oder anders vor. Deswegen hatte ich gerade nochmal die Frage gestellt, inwiefern es sich quasi ergänzend ist. Aber ja, ob das jetzt so easy zu verstehen ist.
Also ich glaube, die Petri-Netze waren eine der ersten, wo man wirklich ausführbare Modelle hatte. Ne? Weil genau. Ich meine, das sind ja quasi
das
die
ist,
Grundlage.
Das ist, ja, genau. Aber die waren
nicht so verständlich für Business, die nicht aus IT kommen, so wie wir. Ja. Nee, weil es ist halt einfach verständlich.
Ja, du hast recht.
Und deswegen ist halt zu diesem BPMN gekommen, das einfach viel, viel einfacher zu verstehen ist.
Genau, das ist für die Business-Leute. Ja, genau. Ja. Das ist Modellierungssprache. Und das hier ist für Programmierer, ja, die sowieso müssen das dann irgendwann programmieren. Ja.
Ja.
Und es ist immer noch grafisch, aber ausführbar und exakt. Das heißt, es ist schwerer zu verstehen als BPMN-Diagramme, aber besser zu verstehen, als wenn man nur Code hat.
Ja, es ist ja sicherer, sagen wir so. Das ist ja viel sicherer, weil du halt damit einfach nicht die formale Fehler machen kannst, die du häufig in BPMN machst. Ne?
Wobei ich muss sagen, dass unsere Erfahrung ist, wenn du nicht den Leuten sagst, dass das Petri-Netze sind, dann, und du erklärst nicht die mathematische Struktur, du hast nur ein Bild.
Ja, ich glaube, du sagst gar nicht, dass es mathematisch basiert ist, weil dann steigen schon mal raus.
Ja, alle verloren.
Weil Petri, das ist die einfachste Petri-Netze, die haben nur zwei verschiedenen sozusagen Bausteine.
Mhm.
Eine repräsentieren Aktivitäten und andere repräsentieren Zustandspeicher oder so, Zustandvariable.
Mhm.
Und die eine sind aus Vierecke und andere sind Kreise.
Mhm.
Es sind nur Kreise und die Vierecke mit Kanten verbunden.
Simplified Petri oder Petri Simplified.
Und
jetzt stell dich vor, in diese Kreise hast du die schwarze Marken.
Mhm.
Und wenn eine Aktivität passiert, dann nimmt man die schwarze Marke und bewegt man die schwarze Marke in den anderen Zustand.
Aber damit wir das halt so, sagen wir, diese Thema vielleicht auch so langsam schon abschließen, weil ich habe noch eine Frage, aber rein theoretisch kann jede BPMN in Petri-Netze
ja, genau,
transferiert werden, aber nicht jede Petrinez kann im BPMN übersetzt werden.
Genau, genau so, okay, ist das.
Genau. Deswegen ist das, sagen wir so, ausführbar und viel mehr Möglichkeiten, ja, als genau, BPMN in der Fall. Kann man eigentlich auch die andere Modellierungsnotation in Petrinez ja immer übersetzen? Also sowas wie CMMN oder EPKs oder sowas?
Ja, Ereignisprozessketten kann man übersetzen in Petrinez und so weiter. Ja. Cool. Ganz ähnlich. Es gibt sogar einen Versuch, eine andere Geschäftsprozessmodellierungssprache zu entwickeln, die heißt YAVL.
YAVL?
YAVL, yet another workflow language.
Das ist cool. Das ist
Jungs, es ist echt, wenn ihr in Google YAVL schreibt, dann kann man das sehen. Das sind auch einige deutsche Forscher, glaube ich. Und die haben das genannt jetzt. Die wollten das in Anwendungen benutzen, weil die haben gedacht, okay, BPMN hat einige Schwächen, mit zum Beispiel Order Split, ja. Und die wollten das irgendwie lösen und dann haben die Sprache Yet Another Workflow Language genannt. Und ich habe gedacht, damals marketingmäßig ist das nicht so super, weil wenn man etwas nennt Yet Another Wagen.
Das altert ein bisschen. Also das kann schnell auch out sein.
Ja, genau. Yet Another, weiß ich nicht was.
Und das, was du alles erzählt hast, ne, von deiner Historie und alles, ist ja, damals waren die Petrinez, sagen wir so, super Hype, ne? Wie siehst du das jetzt? Also, jetzt 2025.
Das wäre vielleicht eine gute Überleitung. Ja. Ganz viele Personen sind jetzt an ihrem Arbeitsort angekommen, haben 45 Minuten super gespannt zugehört. Ich muss sagen, mein Kopf raucht, weil das ist ein Thema, mit dem man nicht jeden Tag zu tun hat. Wollen wir unsere Zuhörenden in die Pause entlassen, sagen, Teil 1 ist abgeschlossen, wir haben in die Vergangenheit geschaut. Ja. Gabriel, du hast eine Welt geöffnet.
Jetzt Kaffee trinken, 5 Minuten.
Oder? Genau, 5 Minuten Kaffee trinken. unsere Zuhörende haben, glaube ich, sehr, sehr viel Neues gelernt. Schloss Dagstuhl, also DAG. Ich hab kurz auch mal gegoogelt. Das ist wirklich, schaut euch mal auch die.
Daniel, ist das ein Turm? Ist das richtige Schloss?
Ja, also es ist quasi.
weißt du, was ich vor Augen habe, bis du abschließt, Daniel? Ja. Wir haben alle James Bond immer geschaut, also alle bis auf dich. Ne? Und da war immer diese böswillige Organisation. Ne? Wie hießen die? Hydra oder sowas?
Ja, genau.
Diese Bilder habe ich, wenn du sagst, Schloss Dagstorm. Und da waren wir dem Mauerfall alle.
In Saarland, das ist in Saarland.
Also, es könnte auch eine Sekte sein.
Eine akademische.
Stell sich vor, ich in 1996, Busfahrt von Saarbrücken nach Schloss Dagstuhl, man muss irgendwo zwischen zwei verschiedenen Dörfern aussteigen und zu Fuß noch 20 Minuten zu dem Schloss. Und dann siehst du den Schloss und denkst du, bin ich hier richtig? Was ist das eigentlich?
Eine geschlossene Gruppe von Menschen, alle in weißen Anzügen, die Professoren mit einem Hut, die ohne Professoren nicht.
Eine große alte Bibliothek.
Richtig, geil. So, lass uns hier abschließen.
Okay. Vielen lieben Dank für die extrem spannenden Einblicke. In so viel, super viel Erfahrung und liebe Zuhörende, seid gespannt. Teil 2 wird sich alles rund um, was ist heute Stand der Technik? Was erwartet uns in Zukunft? Gibt's für Petrinez eine Zukunft? Und deswegen schaltet ein. Und vielen, vielen lieben Dank, die Prozessphilosophen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Okay, ciao.